Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Labor Insight, die Schilddrüse und warum sie nicht an allem schuld ist. Mein Name ist René Zartnecker, ich bin von Beruf und Berufung seit etwa 10 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labors.at-Fachärzteam etwas über Laborwerte gemeinsam mit Professor Endler erzählen.
Ja, mein Name ist Georg Endler, ich bin etwas länger schon Labormediziner, seit über 25 Jahren und ich freue mich mit meinem Freund und Kollegen René hier ein bisschen etwas über ein Thema zu plaudern, das gar nicht so selten ist, nämlich Schilddrüse und Schilddrüsenüber- und Unterfunktionen und wie einfach man die diagnostizieren kann. Zuvor wie immer eine kleine Werbung und Interessenkonflikte.
Dieser Podcast wird zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenordination für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das gesamte Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer bestmöglichen Qualität. Als Facharzt in diesem Labor verdiene ich, wie auch natürlich Professor Endler, unser Einkommen hier mit der Durchführung von Laborwerten.
Werbung Ende. Lieber René, wie häufig siehst du pathologische Schilddrüsenwerte?
Relativ häufig. Also natürlich ist mein Blick da auf die Welt ein bisschen verzerrt, weil ich sehe natürlich auch sehr viele Patienten mit Schilddrüsentherapien, die natürlich eben hier eingesendet werden zur regelmäßigen Kontrolle.
Ja. Und ganz prinzipiell, wie häufig ist das? Knapp 10% der Bevölkerung über 50 hat wahrscheinlich eine latente Hypothyreose, eine Schilddrüsenunterfunktion. Und 2-3% der Bevölkerung hat wahrscheinlich eine Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenüberfunktionen sind etwas seltener. Aber es ist doch etwas, was durchaus häufig ist, wenn man denkt, jeder 50. hat wahrscheinlich einen Bedarf an einer Schilddrüsentherapie.
Wobei man da noch dazu sagen muss, soviel ich weiß, ist ja das in Österreich, wir haben ja etwas weniger Jod in der Nahrung, sind Schilddrüsenerkrankungen sogar noch häufiger als in anderen Teilen der Welt.
Das ist richtig, wir haben aber einen Glücksfall im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Bei uns gibt es seit 1960, glaube ich, bitte nagelt mich nicht fest, verpflichtend vorgeschrieben, dass das Kochsalz jodiert wird und damit ist der Jodmangel bei uns mittlerweile glücklicherweise sehr selten geworden. Im Gegensatz zu Deutschland übrigens, die erst, glaube ich, 1988 ein diesbezügliches Gesetz verabschiedet haben. Und soweit ich weiß, ist es nach wie vor nicht verpflichtend.
Was ich noch dazu ergänzen möchte zu diesem Gesetz, weil wir auch dazu ab und zu bereits von Patienten Anrufe bekommen haben, was man schon sagen muss, das Gesetz gilt schon für Speisesalz, das verkauft wird, aber man kann sehr wohl auch Meersalz unjodiert kriegen in Österreich.
Selbstverständlich, mittlerweile gibt es auch nicht jodiertes Salz und damit ist das natürlich häufiger, aber in allen prozessierten Nahrungsmitteln ist derzeit vor allem jodiertes Kochsalz drinnen. Aber ich gebe dir recht, der Jodmangel wird sicher wieder etwas häufiger werden, als wir ihn bisher beobachtet haben. Eine der Ursachen war übrigens in den 20 Jahren die Beobachtung, dass zu viele junge Männer in der Schweizer Armee untauglich fürs Militär waren, weil der Kragen nicht mehr zugegangen ist, weil sie solche Kröpfe bekommen haben. Vielleicht kennt man noch diese alten Traditionen, dass man sozusagen, nachdem der Kropf doch relativ häufig war, der dicke Hals, gab es eigene Trachten, zum Beispiel das Kropfband ist im Salzkammergut nach wie vor Teil der traditionellen Tracht. Ganz kurz, welche Symptome hat man jetzt bei einer Schilddrüsenunterfunktion? Woran würdest du denken oder wann würdest du an eine Schilddrüsenunterfunktion denken?
Also am häufigsten Müdigkeit. Das ist auch der häufigste Grund, warum die Patienten bei uns anrufen.
Natürlich auch Gewichtszunahme, Trägheit, Schlafstörungen, Kälteempfindlichkeit, also die Leute sind auch im Sommer relativ dick angezogen und sie haben auch relativ häufig Ödeme. Ich kann mich erinnern, früher, wie es die alten Straßenbahnen noch gegeben hat, gab es immer so 3 typische Wienerinnen, die auf diesem ersten Dreierbankerl hinter dem Fahrer gesessen sind. Mich hat das damals besonders geärgert, weil ich mit dem Kinderwagen vorbei musste und ich an diesen dicken Beinen kaum vorbeigekommen bin und das war so richtig klassisch, also aufgequollenes, teigiges Gesicht, leicht grantiger Gesichtsausdruck. Gut, der ist in Wien genetisch, glaube ich, der hat nichts mit der Schilddrüse zu tun und relativ dicke Beine und meistens dick angezogen. Also die klassische klinische Ausprägung einer Schilddrüsenunterfunktion.
Du musst noch dazu sagen, ich glaube, der Sitz hinten am Fahrer, der hatte immer die Heizung unten dabei. Da war der Sitz immer so schön warm.
das ist besonders im Sommer recht prickelnd und recht anregend. Das heißt, man kriegt für 2 Euro gratis auch den Saunaeintritt dabei. Heute übrigens immer noch, weil noch immer nicht alle Straßenbahnen eine Klimaanlage haben. Das heißt, die Sauna gibt es nach wie vor in Wien für einen Fahrschein. Und das hat mich immer so fasziniert. Das sind so diese klassischen Erinnerungen. Und auch wenn man die typischen Deix-Figuren vom Kabarettisten Deix betrachtet, sind das auch klassische Schilddrüsenunterfunktionen. Für die Diagnose, es ist ganz einfach. Was machen wir als erstes, wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion testen? Testen wir die Schilddrüsenparameter direkt?
Naja, eigentlich irgendwie indirekt durchs TSH prinzipiell einmal.
Ja, das heißt, wir messen nicht die Schilddrüsenhormone per se, sondern wir messen einmal direkt die Hypophysenhormone. Warum? Die Hypophyse steuert die Schilddrüse. Wenn die Schilddrüse eine Unterfunktion hat, das heißt zu wenig Schilddrüsenhormon produziert, steigt das TSH an, das schilddrüsenstimulierende Hormon. Und wenn die Schilddrüse eine Überfunktion hat, sinkt das ab. Das heißt, hohes TSH spricht für eine Hypothyreose, eine Unterfunktion. Niedriges TSH spricht für eine Überfunktion. Also es ist etwas umgekehrt. Und wenn das TSH pathologisch ist, was macht man dann als nächstes? Das macht das Labor automatisch, das muss man nicht anfordern.
Also vielleicht noch kurz noch eine geschichtliche Ausholung. Früher hat man eben das T3 und das T4 bestimmt. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, wir bestimmen eben das FT3 und das FT4 und nicht mehr T3 und T4. Richtig. Also nochmal die freien Varianten der beiden Hormone, die eben biologisch wirksam sind.
Richtig. Und zwar 99% der Schilddrüsenhormone sind an Eiweiß gebunden und damit inaktiv. Und ein ganz kleiner Prozentsatz ist biologisch aktiv. Mittlerweile sind unsere Tests so gut, dass wir die freien Hormone bestimmen können, die ja eigentlich interessant sind. Und was messen wir? Wir messen das FT3 und das FT4. FT3 ist die aktive Form, das Triiodthyronin. Das wird aus dem Schilddrüsenhormon, dem Tetraiodthyronin, dem Thyroxin, gespalten. Das passiert im Körper. Da wird ein Jod abgespalten und dadurch wird die aktivere Form sozusagen freigesetzt. Das T4 ist ca. um den Faktor 10, soweit ich weiß, etwas weniger biologisch aktiv als das T3.
Ja, ich habe auch Faktor 10 gelernt, ja.
Ja. Gut, dass wir damals noch das Gleiche gelernt haben, hat sich die Wissenschaft doch nicht so verändert in den 10 Jahren. Und man muss auch dazu sagen, das T3 schwankt deutlich stärker. Das heißt, wenn man eine akute Erkrankung hat, dann kommt es doch zu einem Low-T3-Syndrom, zum Beispiel auf Intensivstationen. Und die haben sehr niedrige T3-Spiegel. Das T4 ist meistens etwas stabiler und etwas repräsentativer für die Schilddrüsenhormonwerte. Beide Werte können trotzdem gar nicht so wenig schwanken. Das heißt, als allererstes immer empfehlenswert das TSH. Und wenn das pathologisch ist, macht das Labor automatisch dann FT3, FT4, um abzuklären. Was bedeutet das jetzt, wenn die Schilddrüsenhormone vermindert sind und das TSH erhöht ist? Woran spricht man dann?
Von einer Hypothyreose.
Eine Hypothyreose. Es gibt natürlich auch die Konstellation, dass das TSH erhöht ist. FT3 und FT4 sind noch normal.
Dann würde man es natürlich einmal per se eine latente Hypothyreose nennen.
Die per se laut Nuklearmedizinern noch nicht behandlungsbedürftig ist. Wobei auch die Nuklearmediziner der Meinung sind, wenn das TSH über 10 ansteckt, behandeln sie auf jeden Fall. Und sie tun damit sicher dem Patienten etwas Gutes, weil es denen ja auch nicht gut geht mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Umgekehrt, wenn das TSH vermindert ist und das FT3 und FT4 erhöht sind, dann habe ich eine Hypertriose, eine Schilddrüsenüberfunktion. Was ist da die häufigste Ursache für eine Hypertriose?
Ein Morbus Basedow zum Beispiel.
Eine Autoimmunerkrankung, wo man auch bestimmte Antikörper nachweisen kann, um das zu bestimmen. Die zweite, gar nicht so seltene Ursache dafür ist, wenn der Patient überdosiert Schilddrüsenhormone zu sich nimmt. Früher war das in diversen Schönheitsratgebern drinnen, dass man das zum Abnehmen gemacht hat. Ich kann euch beruhigen, es funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert. Aber natürlich auch dann, wenn ein Patient eine Schilddrüsenunterfunktion hat, Schilddrüsenhormon zu sich nimmt und das dann sozusagen überdosiert. Auch das kann passieren. Und wenn man jetzt eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat, wie kann man da auch noch die Ursache ein bisschen eingrenzen? Die häufigsten Ursachen sind ja Autoimmunerkrankungen. Also entweder eine Entzündung, die die Schilddrüse langsam zerstört. Typischerweise heißt das Hashimoto-Thyreoiditis. Oder bei einer Überfunktion ist es auch eine Autoimmunerkrankung, der sogenannte Morbus Basedow, wo Autoantikörper den Rezeptor stimulieren. Das heißt, es sind Antikörper, die so wirken wie TSH und der Schilddrüse vorspielen, dass sie mehr produzieren muss. Was kann man da bestimmen? Man kann die Schilddrüsenantikörper bestimmen, wenn man möchte. Vorsicht, man muss eins dazu sagen, Schilddrüsenantikörper per se haben keinen Krankheitswert. Bei fast 40% der über 50-Jährigen können wir Schilddrüsenantikörper nachweisen, obwohl das TSH völlig in Ordnung ist. Das ist auch hier die Bitte, nur dann Schilddrüsenantikörper bestimmen, wenn man sozusagen die Ursache bestimmen möchte, warum der Patient eine Hypo- oder eine Hyperthyreose hat und nicht einfach auf Verdacht, weil man damit sehr viele falsch positive Werte hat. Was macht man mit einem Patienten, der erhöhte Schilddrüsenantikörper hat? Das hat keinen Krankheitswert, aber ein normales TSH. Das heißt, ein Autoantikörper per se bedeutet nicht, dass der Patient eine Autoimmunerkrankung hat. Autoantikörper plus Symptome, das ist dann sozusagen schon ein sehr starker Hinweis auf eine Autoimmunerkrankung, auch in diesem Fall. Das heißt, auch die Bitte, Schilddrüsen-Autoantikörper nur dann bestimmen, wenn das TSH pathologisch ist und nicht einfach so auf Verdacht mit, dann gibt es einen erhöhten Erklärungsbedarf. Das heißt aber auch nicht, wenn die Schilddrüsenantikörper vorhanden sind, dass der Patient irgendwann einmal eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion entwickeln wird. Kann auch sein, dass der damit 100 Jahre alt wird und glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende lebt. Wann sind Schilddrüsenfunktionsstörungen besonders häufig? Bei Frauen sind sie häufiger als bei Männern und vor allem vor oder nach der Schwangerschaft. Also vor allem eher nach der Schwangerschaft sind Schilddrüsenerkrankungen relativ häufig. Das heißt, wenn die Patientin sozusagen dann über Gewichtszunahme klagt, über Müdigkeit, was jetzt bei einem kleinen Kind fast immer der Fall ist, bitte zumindest einmal die Schilddrüse kontrollieren und nicht sozusagen darauf warten, ob die Patientin dann weiter Symptome kriegt. Welche Tests kann man zur Schilddrüsenfunktion noch machen? Ganz selten gibt es sozusagen eine Indikation für den DRH-Test, wo man versucht, die Hypophyse zu stimulieren mit einem Vorhormon, dem TSH-Releasing-Hormon, das wird aus dem Hypothalamus ausgeschüttet. Dieser Test ist eigentlich im niedergelassenen Bereich praktisch nicht notwendig. Der dient lediglich dazu, ein Hypophysenadenom, das TSH produziert, zu diagnostizieren. Und das hat eine ganz typische Konstellation, da ist das TSH erhöht und das FT3 und FT4. Dieser Test ist eigentlich, muss ich sagen, obsolet. Ich habe meinen Endokrinologen gefragt im AKH, wie oft sie den machen. Dann gesagt, eigentlich nie, weil der Befund dann so eindeutig ist, dass man das nicht nachweisen muss. Zweite Bitte, es kann sein, dass das TSH bei Stress, bei akutem Schlafmangel sehr stark schwankt oder sehr hoch ist und die FT3 und FT4 normal sind. Das heißt, es kann sein, dass es ganz selten hochpathologische TSH-Werte gibt von 50, 60. Wenn man den Patienten danach fragt, was er gemacht hat, die meisten hatten entweder irgendein einschneidendes Erlebnis in der Nacht davor oder Stress oder sie haben die Nacht in der Disco verbracht und dort zwar keinen Stress gehabt, aber sich sonst gut gehen lassen bis 5 Uhr früh, dann kann es durchaus sein, dass das TSH erhöht ist. Das heißt, bei einem unerklärlich erhöhten TSH, normalem FT3, FT4, bitte in 2 bis 3 Wochen kontrollieren. 99% dieser Patienten sind dann wieder gesund.
Vielleicht sollte man da auch noch eine andere Sache erwähnen. Du hast jetzt sehr gut über die Schilddrüse vorgetragen, Erkrankung und Laborparameter. Aber die Diagnostik besteht natürlich nicht ausschließlich nur aus den Laborparametern. Da muss man sich dann natürlich an Spezialisten wenden als Patient.
Natürlich, es sind nicht nur Laborparameter. Man macht immer einen Schilddrüsenultraschall, man schaut die Struktur der Schilddrüse an. Das ist auch wichtig für den Fall, dass es darum geht, auszuschließen, dass da irgendwo ein Tumor drinnen ist, ein Knoten. Und die Knotendiagnostik ist etwas, das gehört den Spezialisten, die noch zusätzliche Untersuchungen machen und dann auch weiter abklären. Aber generell für eine normale Schilddrüsenfunktionsdiagnostik, wenn eine Hypo- oder Hyperthyreose diagnostiziert wird, auf jeden Fall eine Bildgebung, einen Ultraschall veranlassen. Aber sonst braucht man nicht so viel. Auch die Nuklearmediziner sagen, sie brauchen fast keine Schilddrüsenscans mehr, sondern machen das Ganze mit Ultraschall und den normalen Routinelabors. Was möchten wir euch mitgeben? Ja, Punkt 1, Schilddrüsenerkrankungen sind häufig, ganz einfach zu diagnostizieren. Erstes Screening ist immer nur mit dem TSH. Wenn das TSH pathologisch ist, macht das Labor automatisch FT3, FT4 dazu. Wir bestimmen eigentlich nur mehr die freien Hormone. Die Gesamthormone sind eigentlich obsolet, weil sie stärker schwanken. Und wenn die Schilddrüsenunter- oder Überfunktion behandlungsbedürftig ist, erkennt man das daran, dass auch FT3, FT4 vermindert ist oder erhöht ist, plus einem pathologischen TSH. wenn das TSH über 10 ist, sind sich die meisten Nuklearmediziner einig, dass man dann doch vielleicht einmal anfängt, Schilddrüsenhormone zu geben. Schilddrüsenhormone können schwanken und vor allem das TSH kann ganz massiv schwanken. Das heißt, ein einziges hochpathologisches TSH bei normalem FT3, FT4 sollte auf jeden Fall kontrolliert werden. Wenn der Patient Schilddrüsenhormon nimmt und kontrolliert wird, reicht zur Kontrolle immer das TSH. Und das TSH hat den großen Vorteil, dass es so 3 bis 4 Wochen nachhinkt. Das heißt, wenn der Patient in der Früh das Schilddrüsenhormon genommen hat, ist das TSH immer noch aussagekräftig. Die Schilddrüsenhormonspiegel selbst, FT4, kann durchaus einmal erhöht sein, wenn der Patient gerade sein Euthyrox oder was immer gerade eingeworfen hat. Und in der Schwangerschaft sind Schilddrüsenfunktionsstörungen häufiger, deswegen sollte auch eher kontrolliert werden. Und eine massive Hypothyreose kann natürlich auch zu einer Schädigung des Kindes führen. Das heißt, auch da ist das deswegen auch empfohlen, dass man daran denkt und das auch im Mutter-Kind-Pass kontrolliert. Soweit ich weiß, ist das in Österreich Teil des Mutter-Kind-Pass-Untersuchungsprogramms.
Das TSH, ja.
Ja, und das hat auch einen guten Grund, wie gesagt, weil man damit auch sehr viel Schädigungen des Kindes verhindern kann mit einer ganz einfachen Therapie.
Du. Georg, danke dir für diese tolle Zusammenfassung nochmal von dem, was wir gerade besprochen haben. Das ist ja echt super.
Ja.
Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns folgt und natürlich auf eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform, wo ihr eben diesen Podcast anhört. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, empfehlt ihn einfach jemanden, den ihr nicht mögt. Wir Labormediziner wissen natürlich nicht alles, aber dafür alles besser. Daher freue ich mich sehr auf Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per Mail an fortbildung@labors.at, genauso wie Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin. Wir sind natürlich bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das bedeutet auch selbstverständlich, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen.
Ja, und wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen und die empfehlen uns auch den Hinweis, dass sich dieser Podcast an medizinisches Fachpersonal richtet. Warum? Wir Labormediziner haben bekanntlich eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Das ist auch kein Wunder. Unsere Patienten sind Blutröhrchen mit 16 mm Durchmesser. Und natürlich kann ein einzelner Podcast kein Gespräch mit eurer Hausärztin oder einem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren und des ganzen Menschen und nicht aufgrund eines einzelnen Laborwertes. Und Laborwerte müssen natürlich immer in den klinischen Kontext gesehen werden, um dann entsprechend auch irgendwelche Handlungen daraus abzuleiten. Das war's schon wieder für heute. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und danke auch an Lukas Schweizer für Schnitt und Musik.